bin euch noch eine kleine Antwort schuldig, gerade eben. Katechismus heißt das im Fachwort. Man soll ja, wenn man lernt, als Pfarrer der Gemeinde auch was weitergeben. Das ist so ein Lerneffekt von meiner Zeit in Heidelberg. Ich habe eine wunderbare Vorlesung zum Thema Katechismus. Das heißt auf Deutsch Elementarunterricht. Eben das, was wir fortgeschrittenen Alters im Konfis einmal gelernt haben. Wir haben die Erklärung Luthers im zweiten Artikel zum Christusartikel gehört. Und in der Vorlesung in Heidelberg staune ich neu, wie viel in so wenig Text an Gottesreichtum eingepackt sein kann. Martin Luther hat übrigens diese Texte verfasst, zum Teil auch Johannes Brenz, mit der Vorgabe, man soll sie täglich in die Hand nehmen und immer wieder lesen, dass Inwendiges und Auswendiges zusammenkommen. Wir haben das ein Stück weit verlernt über die Jahrhunderte. Aber im Gesangbuch, da sind sie hinten drin. Ich gebe es euch als Leseempfehlung mit. Das ist das Erste. Ein Zweites, habt ihr die Spannung gerade gehört und gesungen und erlebt? Der vorletzte Vers gerade, Himmelsvision, Offenbarung, die heiligen Knechte stehen vor dem Thron Gottes. Halleluja im Himmel. Und Philipp Friedrich Hiller schwenkt um in den letzten Vers, ich auch auf der tiefsten Stufen. Weiter auseinander geht nicht. Aber Himmelfahrt heißt, das kommt zusammen. Herrlichste Herrlichkeit und unsere gebrochene Wenigkeit. Und der Verbinder ist der auferstandene Herr Jesus Christus. Ein wunderbares Lied. Und jetzt nehme ich euch mit hinein in das Staunen über die Himmelfahrt. Ich habe bewusst nicht nur einen Bibeltext, sondern wir gehen einen Weg durch den Reichtum dieses Tages aus Gottes Wort. Bemerkenswert. Eigentlich müsste über so ein sensationelles Ereignis viel berichtet sein. Wie war das damals ganz genau? Kann man das physisch oder anderweitig ein wenig erklären? Aber wir haben nur zwei ganz kurze Berichte in der Bibel über das Wie der Himmelfahrt. Offensichtlich ist das nicht so entscheidend. Aber wir haben ganz viele Bibelstellen über das Wozu? Was folgt daraus? Wir schauen also nicht zurück auf ein historisches Ereignis, wir schauen hinein, was hat Christi Himmelfahrt für uns heute als Bedeutung? Und da ist es jetzt doch schon ein paar Jahre her, dass der sprichwörtlich gewordene Kosmonaut, russischer Kosmonaut Juri Gagarin, im Jahre 1961 nach seiner ersten Reise durch den Weltraum scheinbar gesagt haben soll, ich habe Gott gesucht, aber ihn da oben nicht gefunden. Klammer auf. Das wurde ihm vermutlich in den Mund gelegt, denn Gagarin war eigentlich orthodoxer Christ. Aber das hatte nicht gepasst in die Doktrin. Deshalb haftet ihm dieses Zitat an. Ist denn Gott hinter dem Mond? Müssten wir fragen und dann müssten wir uns gegenseitig bedauern. Nein, der Himmel ist nicht leer. Gefüllt, übergefüllt. Und wenn wir noch einmal hineinschauen, was dort über die Himmelfahrt gesagt wird. Diese ganz knappen Sätze, erste Folie, Martin, bitte. Er wurde aufgehoben zusehends vor ihren Blicken. Man könnte so viel mehr erzählen. Eine Wolke nahm ihn auf vor ihren Augen weg. Wie war das genau, bitteschön? Als sie ihm, Klammer, gespannt nachsahen, wie er gen Himmel fuhr, standen zwei Männer in weißen Kleidern bei ihnen. Also das ist doch ein bisschen wenig. Lukas, du kluger Arzt und Geschichtsschreiber, hättest du nicht ein bisschen mehr erzählen können? Und das Zweite, Lukas, bist du denn sicher? Das glaubt dir doch niemand, wenn du mit der Nachricht nach Jerusalem zurückkommst. Also, Entschuldigung, da würden die Leute nur den Kopf schütteln. Bis heute. Das Wie der Auferstehung, unglaublich. Ja, das ist so. Wir sehen Gott ein Stück weit auf die Hände, aber nicht auf die Finger. Wir sehen das Große, aber das Detail braucht es nicht. Aber was wir sehen ist, Gott ist nicht verschwunden. Der Himmel ist nicht leer. Er sitzt nicht hinter Mond. Seine Wirklichkeit durchdringt das All. Gott ist alles. Wie gut. Und weil uns das etwas zu groß erscheint, deshalb bin ich so dankbar, dass die Bibel immer wieder diese Größe Gottes herunterbricht in unsere, in meine kleine Lebens- und Denkwelt. Ein paar Linien. Himmelfahrt Christi. Heute neu. Wir stehen am Scheitelpunkt der Weltgeschichte. Viele haben das schon für sich reklamiert. Die Großen. Mit mir beginnt eine neue Zeit. Ganz verräterisch und leidvoll, mit mir beginnt ein tausendjähriges Reich. Wir wissen unsere betrübliche deutsche Geschichte. Der echte Wendelpunkt, Höhepunkt, Scheitelpunkt der Weltgeschichte ist damals auf dem Ölberg. Jetzt ist alles gesagt. Was jetzt kommt, das ist keine Ergänzung, keine Erweiterung. Das ist Auslegung. Erklärung. Mit der Himmelfahrt hat Gott sein Werk für die erste Zeit vollendet. Und wir sind dankbar, dass Paulus und andere aufgeschrieben haben. Gott wird noch einmal sichtbar herrlich eingreifen am Ende. Aber zwischen Himmelfahrt und Wiederkunft, zwischen Weggang und Runterkommen, Herkommen, da ist der Auftrag an uns. Kauft die Zeit aus. Himmelfahrt ist kein Sesselfest. Zurücklehnen, in den Bildschirm gucken, schauen, was passiert. Nein, Himmelfahrt ist Aktionsfest. Kaufe die Zeit aus. Schaut nicht zum Himmel. Träumt euch nicht in die Zukunft. Geht hin. Und zwar bis an die Enden der Erde. Himmelfahrt ist Zeit zur Mission. Und wie kühn, zur Weltmission. Mit diesem einen Ereignis wird ein riesiger Horizont aufgerissen. Größer als die Jünger damals denken konnten. Jubel ohne Grenzen. Wisst ihr, woher wir kommen? Wir kommen von drei wunderbaren Sonntagen. Und heute ist quasi ein Stück weit der Höhepunkt der Sinfonie. Wir kommen von Jubilate, brauche ich nicht übersetzen. Wir kommen von Kantate, singt dem Herrn. Wir kommen von Rogate, betet. Und Himmelfahrt ist die Unterstreichung, soll ich sagen, die Ratifizierung. Gott setzt sein Siegel, dass Jubel und Singen und Beten nicht ins Leere geht, sondern am Thron ankommt. Jubel ohne Grenzen. Deshalb sind Himmelfahrtsgottesdienste nie Trauerveranstaltung, sondern immer Festtag, höchster Festtag der Gemeinde Jesu. Und dann sagt unser Glaubensbekenntnis, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes. Die rechte Seite, das war auch damals schon im Orient und in unserer ganzen abendländischen Tradition die Herrschaftsseite. Rechts sitzt die Vollmacht. Entschuldigung an alle Linkshänder. Ihr denkt das jetzt einfach für euch mal um. Aber rechts sitzt die Geschicklichkeit und die Tatkraft und die Ausführung. Rechts sitzt das Recht und das Durchführen und das zum Ziel bringen. Jesus an der Rechten Gottes, er ist an der Vollmachtsposition. Wir würden vielleicht etwas juristisch sagen, Seit Himmelfahrt ist der Generalbevollmächtige in sein universales Amt eingesetzt. Jesus, Generalbevollmächtigter. An ihm vorbei geht nichts. Ohne ihn wird nichts. Bei der Schöpfung dabei, der Sieger an der Erlösung und der Vollender, der alles dem Vater vor die Füße legt. Schaut einmal hinein in Psalm 110, ein faszinierendes Gebet. Im alten Israel war das ein Gebet, wo man gesprochen hat zu Gott, dankbar für den König. Und jetzt stellt euch einmal, wenn ich es vorlese, oder wir werden es vielleicht gemeinsam lesen, eine Königseinführung ein. David, Salomo, sie werden eingeführt und so soll gebetet werden. Wollt ihr mitreden? Spruch des Herrn für meinen Herrn. Setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde gemacht habe zum Schemel deiner Füße. Dem Stab deiner Macht wird der Herr aus Zion ausstrecken. Herrsche inmitten deiner Feinde. Dein Volk ist voller Willigkeit am Tage deiner Macht. In heiliger Pracht aus dem Schoß der Morgenröte habe ich dich wie Tau gezeugt. Geschworen hat der Herr, und es wird ihn nicht gereuen. Du bist Priester in Ewigkeit nach der Weise Melchisedeks. Der Herr zu deiner Rechten zerschmettert Könige am Tag seines Zorns. Er wird richten unter den Nationen. Er füllt Täler mit Leichen. Das Haupt über ein großes Land zerschmettert er. Auf dem Weg wird er trinken und aus dem Bach, darum wird er das Haupt erheben. Das war damals Siegesgebet, Segensgebet für den König. Auch mit diesen harten Worten für unsere Ohren, dass Gott Feinde zertrümmert. Da geht es nicht um Humanismus, da geht es um den Sieger über alle widergöttlichen Mächte. Deshalb diese klare Sprache. Und wenn wir jetzt von David und Salomo weiterspringen, dann ist das das Einsetzungsgebet des Königs Jesus Christus, des ewigen Priesters Melchisedek. Und jetzt gehen wir einen Schritt weiter. Genau diesen Psalm zitiert Jesus in der Stunde der Krise. Nächste Folie bitte. Lest gern mit. Als aber die Pharisäer versammelt waren, fragte Jesus sie und sagte: Was haltet ihr von dem Christus? Wessen Sohn ist er? Sie sagen zu ihm: Davids. Er spricht zu ihnen: Wie nennt David ihn denn im Geist Herr, indem er sagt: Der Herr sprach zu meinem Herrn: Setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde lege unter deine Füße. Wenn nun David ihn Herr nennt, wie ist er sein Sohn? Und niemand konnte ihm ein Wort antworten, noch wagte jemand von dem Tag an, ihn weiter zu befragen. Da haben wir es. Jesus reklamiert Königseinführung für sich. Hier steht der wahre Davidsohn. Und dann bündelt sich das im Verhör. Herausgefordert, provoziert vom hohen Priester, gibt Jesus die Antwort. Nächste Folie. Und der hohe Priester sagte zu ihm: Ich beschwöre dich bei dem lebendigen Gott, dass du uns sagst, ob du der Christus bist, der Sohn Gottes. Jesus spricht zu ihm: Du hast es gesagt. Doch ich sage euch, von nun an werdet ihr den Mensch, das Menschen sitzen sehen zur Rechten der Macht und kommen auf den Wolken des Himmels. Das ist also die Rechte. Souveränst überlegen. Und wir könnten jetzt betrübt sagen und werden es und müssen es auch. Und bei mir? Was hier weltweit angezeigt ist, heilsgeschichtlich, wieso schlägt sich das in unserer Welt so wenig nieder? In der Ukraine so wenig. Bei der Diagnose unheilbar so wenig. Auf dem Friedhof am offenen Grab so wenig. In einer kleinen Geschichte habe ich das vor einigen Jahren einmal gelesen Und diese Geschichte hat sich mir eingeprägt. Deshalb möchte ich sie euch am besten zeigen. Stellt euch vor, unser Leben bemessen auf Länge, Aufs und Abs. Manches wissen wir nicht, was kommt. Irgendwo gibt es einen Maßstab. Wir haben ihn manchmal viel zu wenig. Und dann gibt es Zeiten, da wird es schwierig. Da ist unser Maßstab nicht in guten Händen. Da scheint es, als ob wir fallen gelassen werden. Und dann bleibt eigentlich nur noch der harte Aufschlag. Schon Newton hat erkannt, was wir loslassen, fällt. Auf den Boden und manchmal sogar ins Bodenlose. Soll ich es euch beweisen? Wäre da nicht die rechte Hand, die zugreift, die da ist, wenn ich falle? Er sitzt zur Rechten Gottes des allmächtigen Vaters. Seine Hand ist unser Halt, dass wir nicht stürzen ins Bodenlose. Seine Hand ist schnell genug, stark genug, dass wir ihm nicht entgleiten. Er sitzt zur Rechten Gottes. Und ich darin. Und du darin. Himmelfahrtsjubel. Dann kommt aber auch noch die andere Seite. Er sitzt zur Rechten Gottes des allmächtigen Vaters. Ist euch aufgefallen? In unserem Glaubensbekenntnis gibt es nicht viele Wiederholungen. Dieses apostolische Glaubensbekenntnis, wir haben es vorher gesprochen und kennen es auswendig, das ist ja verdichtet. Jedes Wort ist abgewogen. Keins zu viel. Und jedes hat absolutes Gewicht. Wiederholungen haben da keinen Platz, wenn es auf jedes Wort ankommt. Wiederholungen kommen dann, wenn ich nicht weiß, was ich sagen will. Dann verhaspel ich mich und dann bleibe ich im ewigen Kreislauf. Ausnahme. Es gibt eine Wiederholung in diesem entscheidenden Zusammenfassung der Heilsgeschichte. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen. Und wie heißt es jetzt? Er sitzt zur Rechten des allmächtigen Vaters. Diese beiden Worte kommen doppelt. Kein Zufall. Weil sie die Souveränität Gottes nicht erst am Anfang und nur am Anfang beim Schöpfer beschreiben, sondern weil sie die Souveränität Gottes auch heute beschreiben. Er sitzt zur Rechten. Es ist nicht der, der zugreift und abwirkt. Es ist zu der, der zugreift und allmächtig durchträgt. Meine Zentimeter oder Sekunden, die ich im Leben geschenkt bekommen habe. Wäre das jetzt alles, wir wären schon beglückt. Himmelfahrt, wie gut. Aber die biblische Botschaft geht weiter. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Auch das faszinierend. Er, Jesus, kommt. Er ist im Kommen. Das unterscheidet unseren Herrn so sehr von allen Großen der Geschichte. Gehen wir zu Cäsar oder zu Napoleon, wie sie alle heißen, wir müssen in die Vergangenheit gehen. Geschichtliche Personen. Wir schauen zurück und entdecken große, vermeintlich große und manchmal Großwahnsinnige. Schauen wir auf Jesus, dann geht es nicht um den Rückblick. Dann geht es um den Ausblick, den Vorblick. Er ist nicht der, der nur die Vergangenheit ordnet oder bestimmt. Er ist der, der die Zukunft gestaltet und erfüllt. Er kommt. Wie viel mehr ist das als nur rückwärtsgewandt leben, denken, glauben? Vorwärtsgerichtet leben, denken, glauben. Er kommt als der Weltenrichter und der Weltenherrscher. Eine Stelle, Daniel 7, wiederum eine Prophezeiung, die faszinierend sich erfüllt hat. Ich schaute in Visionen der Nacht und siehe, mit den Wolken des Himmels kam einer wie der Sohn eines Menschen. Und er kam zu dem Alten an Tagen und man brachte ihn vor ihn. Und ihm wurde Herrschaft und Ehre und Königtum gegeben und alle Völker, Nationen und Sprachen dienten ihm. Seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft, die nicht vergeht und sein Königtum so, dass es nicht zerstört wird. Daniel sieht nicht das, was seine Landsleute sehen. Er sieht, was Gott in der Zukunft geschehen lassen wird. Und wir sehen zurück. Himmelfahrt, Thronbesteigungsfest, Herrschaftsübernahme. Und das gilt bis zuletzt. Nicht nur auf Zeit, sondern für immer. Es geht nicht auf das Ende zu. Schon gar nicht in Krisenzeiten auf eine Katastrophe, wie immer sie auch heißt. Und leider können wir uns manche Katastrophen in unserer Zeit vorstellen. Es geht auf die Vollendung zu. Auf eine Herrschaft, die dann sichtbar wird und jetzt real aber geglaubt ist. Wann er wiederkommen wird, das bleibt übrigens offen, wir wissen es. Aber dass Jesus wiederkommt, dass Himmelfahrt nicht Abschied, sondern ein Ergänzungsfest ist, das ist klar. Wie ein Faden zieht sich durchs Neue Testament, ein roter Faden. Er regiert im Großen und im Kleinen. Zuweilen finden wir an alten Häusern Sonnenuhren. Da steht so schräg ein Stab aus der Wand heraus und unten dann eine Skala. Und fromme Leute haben das in den letzten Jahrhunderten oft auch noch mit Worten verziert. Es gibt Sonnenuhren, da heißt das gut lateinisch Ultima Latet. Die letzte Stunde ist verborgen. Ja, die letzte Stunde ist verborgen. Das hat tiefen Sinn. Aufgefahren in den Himmel, er kommt wieder. Wann? Fragezeichen. Nicht die Spekulation hilft uns, sondern die Aktion. Geht, predigt, verkündigt. Gott hat uns die letzte Stunde wohl mit großer Absicht verborgen, damit wir heute mit ihm bewusst leben. Damit wir nicht verwarten und vertrösten auf irgendwann, sondern heute leben, als ob es die letzte wäre. Und wie diese letzte Stunde aussehen wird? In der Offenbarung, wir haben das ja im Februar hier studiert in der Bibelreihe, da kommt 29 Mal das Wort Thron vor. So häufig wie nirgends sonst in der Bibel. So wird es aussehen. Er hat alles in der Hand. Das Sichtbare und das Unsichtbare. Das Gute und das Böse. Und er bringt alles zurecht. Das ist die Adresse für immer. Der himmlische Thron. Deshalb ist Himmelfahrt schon ein Stück weit Thronfeier heute. Mit den Augen des Herzens dürfen wir glauben, was unsere sichtbaren Augen noch nicht sehen. Aber weil Jesus der Herr ist, deshalb hat jedes Gebet eine Nachhaltigkeitswirkung. Es kommt an vor dem Thron, es verhallt nicht im Nirgends. Wir beten durch Jesus Christus, unseren Herrn. Manche schließen so ihre Gebete, oft im Amerikanischen. Das bitten wir im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Das ist Himmelfahrt. Wir beten nicht mehr für uns im eigenen Namen. Was würden wir denn auch nur stammeln? Wir beten bevollmächtigt. Himmelfahrt heißt, unsere Gebete bekommen eine neue Dimension, ein anderes Gewicht, eine unvorstellbare Nachhaltigkeit. weil der Sohn sich dazu stellt. Die Adresse für immer, die gilt übrigens bis ins Letzte. Das hat Stephanus erlebt. In Apostelgeschichte 7 wird davon berichtet. Da er, Stephanus, aber voll Heiligen Geistes war, um fest zum Himmel schaute, sah er die Herrlichkeit Gottes und Jesus zur Rechten Gottes stehen. Und er sprach: Siehe, ich sehe die Himmel geöffnet und den Sohn des Menschen zur Rechten Gottes stehen. Und was ist die Antwort auf so eine sensationelle Nachricht? Die Antwort einer Welt, die Gott leugnet, damals schon. Sie schrien aber mit lauter Stimme, hielten ihre Ohren zu, stürzten einmütig auf ihn los. Das ist Geschichte und Geschick der Gemeinde Jesu. Kein Triumphzug ist uns vorausgesagt, sondern Leidensweg. Aber nicht Vertröstung auf irgendwann, schon heute der offene Himmel. Und wenn ihn andere nicht sehen, dann stört uns das nicht. Dann macht mich das nicht müde. Dann beauftragt mich das. Was kann ich tun, dass anderen der Himmel, der Christushimmel aufgeht? Und so wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Nein, das ist keine bequeme Wahrheit, aber auch das ist Himmelfahrt. Wenn er souverän ist, dann hat er alles in der Hand. Und dann wird er am Schluss nicht wie ein greiser Lehrer nur noch Gnade walten lassen. Gottes Gerechtigkeit heißt richten. Gottes Gerechtigkeit heißt richten über alles, über die Völker, über alle Völker, auch über dich und über mich. Aber Himmelfahrt heißt, in diesem Gerichtsprozess, der nur negativ ausgehen kann, der nur mit einem Schuldspruch gegen mich stehen kann, einen Zwischenruf. Wer an den Sohn glaubt, der kommt nicht in das Gericht, sondern ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Himmelfahrt heißt, der Prozess verändert sich. Das Recht muss Recht bleiben, aber die Gnade siegt. Freispruch trotz erwiesener Schuld. Und was nehmen wir jetzt für uns mit? Mit diesen bunten, vielen, wunderbar reichen Aspekten, dass Jesus der Herr ist auf dem Thron. Hoffentlich Begeisterung. Hoffentlich Ermutigung. Ach, nehmen wir doch einfach den Jubel und die Beauftragung eines Apostels mit. Die letzte Folie. Wie denn Gott in Christus war und die Welt mit sich selbst versöhnte, ihnen ihre Übertretungen nicht zurechnete und in uns das Wort von der Versöhnung gelegt hat. So sind wir, Klammer auf, natürlich durch Himmelfahrt, seit Himmelfahrt, Klammer zu, Gesandte an Christi statt, indem Gott gleichsam durch uns ermahnt. Wir bitten für Christus. Lasst euch versöhnen mit Gott, denn der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit wurden in ihm. Der Himmel ist zum Glück nicht leer. Übervoll. Und wir sind durch Jesus heute schon Erben. Amen. Danket dem Herrn. Ich glaube, das ist ein Choral, ein Chorus, der jetzt gut passt.